So, also guten Morgen, auch am Livestream. Und ja, ich möchte die Predigt mal so einleiten, wer schon ein paar Jahre vielleicht mit Gott unterwegs ist von euch, der erlebt ja manchmal Dinge, die ihn fragen lassen, Gott, wo bist du da jetzt? Oder wann greifst du ein? Oder warum hilfst du mir nicht? Oder manche sagen das auch nicht und sind vielleicht irgendwie innerlich resigniert und sagen, ja, passiert ja nichts oder so. Und es ändert sich nichts. Und ich möchte heute dich aber ermutigen durch das Wort, das Gott mir aufs Herz gelegt hat. Gott liebt dich so sehr, dass er auf jeden Fall dir helfen möchte, dich retten möchte, dich ja, dahin bringen möchte, wo du hin sollst. Und damit wir das heute besser verstehen, wie sich da Dinge manchmal so verhalten, habe ich folgenden Bibeltext und vorher folgenden interessanten Predigttitel mitgebracht, den ihr schon der Werbung entnehmen durftet. Der Titel lautet eben, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und das habe ich abgeleitet aus folgendem Bibeltext. Sehr bekannt, Markus 4, die Verse 35 bis 41. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot, so entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? So, wer Jesus schon ein bisschen länger kennt, hat diese Geschichte schon mal gehört, gelesen. Wer schon mal im Kindergottesdienst war, hat es bestimmt schon mal nachgespielt. Ich weiß nicht, was man da alles mitmachen kann. Für mich ist es tatsächlich das allererste Mal in meinem christlichen Leben, dass ich darüber predige. Dachte Gott wohl, das muss auch mal dran sein, ne? So, und ich gehe jetzt mal von hinten sozusagen in die Geschichte nochmal rein. Also da passiert ja ein Hammerwunder, sag ich mal. Kann man so sagen, ne? Wenn da jemand einfach ein Wort spricht und dann hören Wind und Wellen auf. Und die Jünger sagen dann in Vers 41, voll Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Und ich denke, das kann man nachvollziehen, oder? Also wir wissen heute, dass dieser Jesus von Nazareth Jesus Christus ist. Der Sohn Gottes, auferstanden von den Toten, kommt wieder zu richten, die Lebendigen und die Toten und so weiter. Aber das wussten die ja damals nicht. Für die war Jesus von Nazareth. Ich komme gleich noch drauf, dass sie schon einiges eigentlich mit ihm erlebt hatten. Aber ich meine, das kann man schon nachvollziehen, oder? Ein Mensch spricht zu Wind und Wasser und Wellen und die gehorchen. Und zwar sofort, wie es da heißt. Ruhe! Und der Sturm hört auf. Musst du dir mal vorstellen, wenn du das mal machen würdest zu Hause, wenn es nötig ist, ja, da würdest du ganz schön staunen, ne? Und für uns, die wir vielleicht langjährige Bibelleser sind, ist das ja so total normal. Aber wir müssen uns, wenn wir so einen Bibeltext nehmen, da kommen wir schon ein bisschen in die Bibellehre rein von Mittwoch, muss man sich ja mal reinversetzen, wie das damals für diejenigen war, die das da erlebt haben oder die es auch damals gelesen haben, dann als die Geschichten dann aufgeschrieben wurden. So. Wie war das damals für die Leute, die das erlebt haben? Kleiner Sidekick, also es gibt ja manchmal Menschen, die sagen, also solche Geschichten kann ich nicht glauben. Gibt es auch Theologen und so, die sagen dann zwar, sie glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, aber sie können nicht sich vorstellen, dass er sowas gemacht hätte. Und für mich, der ich ja eigentlich kein Christ war und erst mit 23 zum Glauben gekommen bin, für mich war von der Logik her immer klar, wenn es diesen Jesus gegeben hat und wenn er denn dann eben wirklich Gottes Sohn war, ja, dann kann er natürlich ein Wort sprechen und dann hören Wind und Wellen auf. Und dann kann er natürlich übers Wasser laufen und natürlich kann eine Jungfrau schwanger werden. Das ist doch ganz, wenn Gott in diese Welt kommt, der die Welt erschaffen hat und die Naturgesetze, kann er die natürlich auch aufheben. Also ich habe da nie mit sowas ein Problem gehabt. Das nur mal so, falls du vielleicht dem Glauben auch noch nicht so nahe bist, so als Hilfe eigentlich, ist das eine logische Geschichte. Es bleibt trotzdem eben ein Wunder und es ist krass und so. Und jetzt kommt ja was Interessantes. Wir ziehen ja die Geschichte jetzt gerade von hinten auf. Jesus ist irritiert darüber, dass sie so erstaunt sind und dass sie so viel Angst hatten. Das ist doch jetzt interessant, oder? Denn in Vers 40 fragt er, habt ihr immer noch keinen Glauben? Und die Frage ist, warum hätten sie den denn haben sollen? Und da muss man dann, da ist jetzt mein Vorteil als Pastor, dass ich mich ausführlicher mit diesen Bibeltexten, eigentlich das kann jeder von euch natürlich, aber wir sind doch so, nach ein paar Jahren lesen wir die Bibel, kenne ich schon, habe ich schon, dann spricht einmal was an, schön, aber dann liest man weiter. Aber da mal richtig drüber nachzudenken, wieso hätten sie Glauben haben sollen, dass so ein Wunder passiert? Und dann denkt man darüber nach, okay, da muss ja irgendwas vorher gewesen sein. Genau, und das ist ja Kapitel 4, wie ihr da oben seht. Also habe ich mir Kapitel 1, 2 und 3 angeguckt. Wenn man sich die Mühe macht, kann man rausfinden, warum er diese Frage stellt. Denn im ersten Kapitel erleben sie schon 4 krasse Wunder. Im ersten Kapitel heilt Jesus einen Besessenen. Wir wissen heute gar nicht mehr, was das ist. Die werden in unseren Gesellschaften nämlich ruhig gestellt durch verschiedene Mittel. Aber damals wusste man noch, was das ist. Und man wusste, wir sind da machtlos. Wenn jemand dämonisch gebunden ist, können wir nichts mehr machen. Und Jesus stellt sich hin, fahrt aus von ihm. Und die Dämonen fahren aus und der Mann ist gesund. Da haben die Jünger schon auch solche Augen gemacht. Auch im ersten Kapitel heilt Jesus die Schwiegermutter von Petrus. Böse Zungen behaupten, deswegen hat Petrus Jesus später verleugnet, aber das, glaube ich, ist nicht die Wahrheit. Einige mussten erstmal nachdenken. Ist ja nicht von mir der Witz, habe ich ja nur gehört. Habe ja auch keine Schwiegermutter von so her. Ja, aber er spricht einfach nur, er spricht da einfach zu der Frau, zack, und dann ist sie gesund. Da haben die auch staunt an ihm, weil die Frau hatte ja total Fieber. Und Fieber kannst du ja durch Handauflegung, also durch Berührung merken. So. Und auf einmal ist das Fieber weg. Wiederum, immer noch im ersten Kapitel, heißt es, dass er so viele Menschen geheilt und befreit hat, da heißt es, die ganze Stadt war an der Tür. Also es ist jetzt keine Stadt wie Bremen, nicht 250.000 Leute, das ist dann eben so eine Kleinstadt wie wir. Aber hier wohnen immerhin auch schon 20.000 Leute. Ja, die sind jetzt nicht alle krank gewesen, aber da müssen mehrere tausend Leute gewesen sein. Und da heißt es dann, dass er die alle heilte. Immer noch im ersten Kapitel heilt er einen Aussätzigen. Und wir wissen ja auch nicht, was ein Aussätziger ist, weil diese Krankheiten, die sind preis den Herrn ausgerottet, sag ich mal. Aber das waren unheilbare Menschen und die durften nicht berührt werden. Die mussten Abstand halten von den Leuten, damit sie nicht jemanden anstecken. Da klingt so ein bisschen die Corona-Zeit nach. Ja? Ich meine, da ist Corona ja nichts gegen, was die hatten. Und er geht hin zu diesen Aussätzigen, berührt die auch und alles und dann werden die gesund. Ich habe ja mal ein Foto gezeigt von einem Aussätzigen, das ist ja Richtung Lepra und so. Ne? Das ist, also sie sehen ganz gruselig aus, sie mussten sich ja verhüllen und dann unrein rufen und so. Und Jesus geht hin zu diesen Leuten und heilt die. Also wir haben schon 4 krasse Wunder im ersten Kapitel. Im zweiten Kapitel heilt er einen Gelähmten. Das ist die Geschichte, wo sie ihn oben durchs Dach durch die Freunde tragen einen Gelähmten, alles voll mit Leuten, okay, dann bringen wir ihn durchs Dach, reißen das Dach oben aus und halten ihn vor Jesus darunter. Alle sind voll entsetzt, weil er auch sagt, was ist denn schwieriger, Sünden vergeben oder Leute zu heilen? Steh auf und geh. Und die Pharisäer rasten aus. Zweites Kapitel. Dann drittes Kapitel, er ist in der Synagoge und heilt jemanden mit einer sogenannten verdorrten Hand, also das ist eine Lähmung. Ja, vor allen Leuten, die Pharisäer flippen wieder aus, weil es am Sabbat war. Und dann auch noch im dritten Kapitel heißt es, dass er am See Genezareth war und auch wieder Tausende von Leuten kamen und er Leute geheilt und befreit hat. Das sind 7 oberkrasse Wunder, die sie mit ihm schon erlebt hatten. Und wenn man das jetzt so sieht, muss man die Jünger, denke ich, schon fragen, warum habt ihr das Jesus nicht zugetraut? Oder? Oder findet ihr es jetzt noch zu hart, nachdem man das erlebt hat? Und jetzt sind wir, zack, auf einmal hier 2000 Jahre später bei uns. Traust du ihm noch zu, ein Wunder in deinem Leben zu tun? Nach all dem, was du schon mit ihm erlebt hast? Traust du ihm das immer noch zu? Oder hast du ihm das mal zugetraut, aber jetzt eben nicht mehr? Und Gott sagt zu dir heute, du kannst diesen Glauben an mich haben, dass ich ein Wunder tue, indem du erstens, wie die Jünger, dich daran erinnerst, was ich schon in deinem Leben getan habe, und zweitens, indem du in die Bibel reinsiehst, was Gott alles an Versprechungen oder auch Verheißungen genannt dort macht, oder eben auch allein, indem du eben diese Geschichte liest. Weil der gleiche Jesus, der so ein Wunder da getan hat, wir haben jetzt hier keinen Sturm oder so, aber das ist ja auch alles, steht ja auch bildlich. Ne? Vielleicht bist du gerade in deinem Leben in einem Sturm. Oder du warst mal in einem und du hast gebetet und Gott hat dir geholfen. Und Gott sagt, das möchte ich heute auch wieder tun. Und vielleicht sagst du jetzt so, wenn du wüsstest, was ich für Probleme habe, dann sage ich, sind diese Probleme wirklich größer als die Probleme, die die Jünger dort hatten? Weil die waren in Lebensgefahr. Ja, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe irgendeine Krankheit im Endstadium, dann kommt das auf jeden Fall dem nahe. Aber in der Regel sind doch die Probleme unseres Lebens irgendwie ein bisschen darunter angesetzt. Ja? Also es ist jetzt nicht immer, es geht nicht immer um Lebensgefahr. Ja? Also das war wirklich ganz oben angesetzt. Die waren wirklich in Lebensgefahr. Und Gott sagt zu dir, wenn ich denen helfen konnte, durch ein Wunder, dann kann ich natürlich auch dir helfen. So, und deswegen gehen wir jetzt nochmal wieder von vorne in die Geschichte rein. Ab Vers 35. Sie fahren also abends über den See Genezareth. Das ist auch nochmal eine wichtige Info, weil das wird dann ja dunkel, schnell dunkel auch. Und wenn du dann so einen Wellengang erlebst, dann kannst du schon Angst bekommen. Ich war schon zweimal da. Der See Genezareth ist jetzt kein kleiner Teich oder so. Der wird auch das Galiläische Meer genannt. Der ist sehr, sehr groß. Und dort kommt öfter ein Sturm auch sehr schnell auf, weil da sind ja so Hügel und Berge drumherum und dann gibt es sogenannte Fallwinde. Und ich habe da mal so ein ganz kurzes Video, da hat jemand mal so ein Handyvideo gemacht, der war am See Genezareth. Können wir das mal gucken, es ist nur 30 Sekunden oder so lang. Geht das? Mit Sehen? Ah, ja. Hier 2012. Also mehr. Man kommt sich vor wie in der Nordsee. Und sowas kommt dort total schnell. Und die hatten keine Wetteransage dort. Und es war dunkel. Vers 37, doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Wasser. Das waren jetzt ja noch nicht mal hohe, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Und nochmal, das war so ein Fischer-Holzboot, ja, nicht so Boote, wie wir sie heute haben. Und dort kannte man auch keine Rettungswesten und auch keine Rettungsringe. Versteht ihr? Also das war wirklich eine beängstigende Situation. Und ich weiß ja nicht, warst du schon mal in einer lebensbedrohlichen Situation? Ich bin ja mal beim Fensterputzen fast aus dem dritten Stock gefallen. Als ich mir dachte, das wäre mal vielleicht mal dran. und in der WG und dann bin ich da so, mich da so rausgelehnt, auf einmal klappt der Flügel auf und ich so, und dann so wieder rein. Da schlug mir das Herz bis hier. Und in dem Moment, da lief Musik im Hintergrund, so christliche Musik, und in dem Moment, wo ich da wieder stand, mit so einem Blick, sagt der Sänger, thank you for the chance to live again, I will thank you. Und ich so, ja, danke, Herr. Also da schlägt einem schon das Herz schneller, ja, wenn es wirklich lebensbedrohlich wird. Und jetzt ist es vielleicht eben, wie gesagt, bei dir nicht jetzt gerade lebensbedrohlich, aber vielleicht machst du dir gerade Sorgen wegen deiner Gesundheit oder von jemandem in der Familie. Du machst dir Sorgen um deine Kinder, was mit denen ist. Du machst dir Sorgen um deinen Job, um deine Ehe, um deine Rente, überhaupt deine Zukunft. Viele Menschen haben mit Depressionen zu tun. Das hat ganz oft ja auch mit Ängsten zu tun. Was auch immer jetzt gerade dein Problem ist, oder vielleicht ist das hier auch gerade eine Vorbereitungspredigt für jemanden, du fühlst dich vielleicht wie in einem Sturm. Und jetzt das Entscheidende, und es wirkt, als würde Gott schlafen. Weil das ist ja das Krasse, Jesus schläft hier wirklich. Aber man könnte positiv sagen, er hatte die Ruhe weg. In so einer Situation so zu pennen, Vers 38, währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. So, ich habe mir das jetzt einfach trotzdem mal so vorgestellt, ja. Das steht da nicht, aber das kann man sich ja fast nicht vorstellen, ne? Also, der liegt da vielleicht so. Und vielleicht lag er da ja so. Und hat ab und zu mal so geguckt. Oder so dann. So wie Kinder, wisst ihr, wenn die vorspielen, dass sie schlafen oder so, weißt du, ne? War nur ein Scherz, es steht, er schlief. Und wenn die Bibel sagt, dass er schlief, dann schlief er auch wirklich. Aber es ist schon krass, dass er in dieser Situation so die Ruhe weg hat, schlafen kann. Da muss ich so an den Satz denken, ein ruhiges Gewissen ist das beste Ruhekissen. Und so Jesus, der einzige Mensch, der nie in seinem Leben gesündigt hat, da hat er anscheinend sehr guten Schlaf einfach so gehabt, so, ja. Nee, aber wisst ihr, warum er so geschlafen hat, warum er so fest geschlafen hat? Das habe ich mal sehr gut gelesen in einer Auslegung. Weil er in Vers 35 eine Ansage gemacht hat. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Wir fahren darüber. Und wenn Jesus sagt, wir fahren darüber, dann fahren die darüber. Egal, was passiert. Jesus hat ja gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das bedeutet, er ist auch nur dahin gegangen, wo er sich hingeleitet fühlte. Also scheint der Heilige Geist in ihm gesagt zu haben, ihr fahrt da jetzt auf die andere Seite rüber. Und Jesus, gehorsam, wir fahren darüber. Und wenn Gott sagt, ihr fahrt darüber, dann wusste Jesus, dann fahren wir darüber. Der hatte wirkliches Gottvertrauen, dass Gott, also er war ja auch selbst Gott, aber er war Gott in Menschengestalt, dass eben der Heilige Geist und Gottes Kraft einfach mit ihm ist. Und er wusste, dass Gott dafür sorgen wird, dass sie dort sicher rüberkommen. Gottes Plan kommt durch. Das ist jetzt wieder der Satz für dich. Gottes Plan mit deinem Leben kommt durch. Vielleicht gibt es Umwege, aber Gott arbeitet in deinem Leben, dass du auf der anderen Seite des Ufers ankommst. Und die Frage ist, was hat Gott schon zu dir gesagt, worauf du vertrauen darfst? Also wir unterschätzen das ja manchmal oder wir nehmen das nicht so für voll. Also es gibt ja prophetische Worte, ne, wo jemand sagt, Gott hat mit dir das und das vor. Gott hat mit dieser Kirche das und das vor. Das und das soll passieren. Und wenn du merkst, das ist ein vertrauenswürdiger Prophet, sag ich mal so, dann ist das, als wenn Gott sagt, ihr fahrt darüber, auf die andere Seite des Ufers. Und wenn Gott in deinem Leben schon mal prophetische Worte reingesprochen hat, das und das habe ich mit dir vor oder das soll geschehen, das wird geschehen, dann ist das etwas, worauf du vertrauen darfst, wo du daran festhalten sollst, und dann musst du dich natürlich auch in Bewegung setzen. Also Jesus hat ja nicht gesagt, wir fahren darüber und jetzt bleiben wir hier sitzen und gucken mal, wie wir da hinkommen. Sondern sie haben sich dann natürlich in Bewegung gesetzt. Ja? Und so gilt das auch, wenn du eine Prophetie bekommen hast. Das ist das eine. Aber das andere ist, die Bibel ist ja das prophetische Wort an uns. Und wenn Gott sagt, ich werde dich versorgen, du wirst nicht verarmen, wie auch immer, dann ist das das Wort, als hätte Jesus gesagt, wir fahren darüber. Versteht ihr? Und darauf kann man sein Ruhekissen dann bauen. Oder wenn Gott sagt, ich bin dein Heiler, ich bin dein Versorger, ich leite dich. Alles, was die Bibel so an Versprechen und Verheißungen da hat, das ist das Gleiche, wie wenn Jesus sagt, wir werden darüber ans andere Ufer fahren. Und wenn dann der Sturm aufkommt und alles sieht so aus, als würde das nicht kommen, dann kannst du dich entscheiden, ob du dich wie Jesus auf dieses Kissen legst und pengst oder ob du so aufgeregt wirst wie die Jünger. Und jetzt habe ich immer du gesagt, ich nehme das alles zurück, überhaupt das Gegenteil, wir. Weil natürlich kenne ich diese Situation auch. Wenn der Sturm kommt, dann sehe ich auch nur auf den Sturm. Aber was Gottes Wort uns ja beibringen will, ist, dass wir auf sein Wort gucken, auf seine Verheißung, auf das, was er versprochen hat. Und das hat Jesus eben getan. So, und jetzt ist es ja so, auch wenn Gott sagt, das habe ich mit dir vor oder wir fahren darüber, wir leben jetzt nun mal in einer sogenannten gefallenen Schöpfung, wo es einen Teufel gibt, der hier auch einen Einfluss hat. Und deswegen gibt es Widerstände in unserem Leben bezüglich dessen, was Gott mit uns vorhat. Das kann auch eigenes Versagen sogar sein, aber hier in diesem Fall war es eben, dass ein Sturm aufkam und verhindern wollte, dass sie da drüber fahren, denn Jesus hatte dort ja wieder einen Auftrag, um dort wieder Leute auch zu heilen und so weiter. Und man kann eigentlich sagen, wenn du mit Jesus durch dein Leben gehst, wird es Stürme geben. Und viele Christen meinen, aber wenn ich doch mit Jesus gehe, wie kann es denn da jetzt einen Sturm in meinem Leben geben? Wo ist denn jetzt Gott? Und das ist die falsche Frage. Das wäre so, als hätten die Jünger, ne? Wie kann es bitte sein, dass wir mit Jesus Christus zusammen, mit Jesus von Nazareth durch die Gegend gehen und dann gibt es Widerstände? Da muss ein Switch in unseren Gedanken kommen. Es ist so, gerade wenn du mit Jesus Christus durch Leben gehst, wird es Widerstände geben. Das war jetzt schon fast mit die tiefste Wahrheit, die ich hier heute rüberbringen wollte. Denn die Bibel spricht davon, das ist ja nicht nur jetzt durch so eine Geschichte wird das verdeutlicht. Wir alle Christen kennen Psalm 23 und lieben diesen Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zu frischem Wasser und so weiter. Und das lieben wir. Und vergessen dann den Satz, und wenn ich durchs Todestal, das Tal des Todesschattens wandere, bist du bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Versteht ihr das? Wie kann mir das passieren? Gott hat doch versprochen, er ist mein Hirte. Ja, aber in dem gleichen Psalm steht, es gibt auch finstere Täler. Oder wir hatten ja vor ein paar Wochen die Predigtreihe über die Waffenrüstung Gottes. Da sagt Paulus am Anfang, zieht diese Waffenrüstung Gottes an, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Es kann auch zu bösen Tagen im Leben eines Christen kommen. Denk mal drüber nach. Okay, aber das ist ja, das Evangelium ist ja eine frohmachende Botschaft. Was machen wir dann, wenn ein Sturm aufzieht, ein finsteres Tal da ist oder ein böser Tag kommt? Das, was die Jünger gemacht haben. Wir gehen zu Jesus im Gebet. Vers 38b. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Sie gehen zu Jesus. Und wir, die wir jetzt schon so viel mehr wissen, wir trauen ihm ein Wunder zu, weil wir uns an seine Hilfe erinnern, Hat er dich nicht durch deine Probleme durchgetragen? Hat er dich nicht durchs finstere Tal dich begleitet? Weil wir uns daran erinnern und weil wir das Wort Gottes nehmen und uns anhand zum Beispiel so einer Geschichte, aber auch vielen anderen Bibelversen innerlich aufbauen, Gott wird mir helfen, Gott wird mir hier durchhelfen. Es ist jetzt vielleicht gerade dunkel, es ist jetzt gerade stürmisch, aber das wird sich legen, Gott wird eingreifen, wir werden an der anderen Seite des Ufers ankommen. Also die Botschaft ist, du wirst nicht untergehen, sondern ans Ufer kommen. Und das finde ich jetzt eigentlich schon mal so ermutigend. Trotzdem bleibt bei uns Menschen und Christen natürlich die Frage, aber warum ist das so? Warum ist das bei Gott manchmal so, dass man erst so eine Angst quasi bekommt? Er hätte ja auch sofort, also einen leichten Schlaf haben können, er hätte ja auch sofort aufwachen können. Oh, es zieht Sturm auf hier, gar nicht, kannst gleich aufhören, wie widerstehen. Und dann wäre gar nicht erst eine Gefahr irgendwie aufgekommen. Warum ist das bei Gott manchmal so? Und jetzt kommt die Botschaft, es sind so viele Botschaften in dieser Predigt, das ist ja schön. Ohne den Sturm hätten sie die Macht von Jesus, was das angeht, nicht erlebt. Und ihr Glaube wäre nicht gewachsen. Weil wenn nie was passiert und du nie beten musst und Gott nie ein Wunder tun muss, weil eben nie was passiert in deinem Leben, dann brauchst du auch keinen Gott und dann brauchst du auch keinen Glauben. Und deswegen kommt jetzt endlich der Predigttitel, gilt für uns heute. Manchmal kommt Gott spät, aber rechtzeitig, damit dein Vertrauen zu ihm wächst. Denk mal drüber nach. Gott hat die Ruhe weg. Gott ist nicht aufgeregt über das, was ist denn da jetzt wieder passiert in seinem Leben? Er hat die Ruhe weg, mach dir keine Sorgen. Ruf ihn im Gebet an. Er kommt spätestens rechtzeitig, vertraue auf seine Macht. Und ich bin jetzt 31 Jahre mit Jesus zusammen und habe schon öfter Stürme erlebt. Auch natürlich, wenn man eine Leitungsfunktion hat, das kann nicht, geht nicht ohne ab. Also wenn du, es gibt ja im Englischen diesen Satz, keep a low profile. Also wenn du nicht sichtbar bist, da fegt jeder Sturm über dich hinweg. Aber wenn du dich sichtbar machst, indem du für Jesus aufstehst, seinen Namen bekennst oder eine Leitungsfunktion übernimmst oder anfängst für Kranke zu beten und dem Teufel widerstehst, dann zeigst du ja Profil. Und dann kann der Sturm eben auch dich natürlich treffen. Aber ich kann bezeugen, Gott hat mich wirklich durch alle Stürme durchgetragen. Und ich muss mich selber aber auch immer daran erinnern, okay, das ging gut, dann wird das jetzt hier auch gut gehen. Und das ist das, was die Geschichte uns einfach lehren möchte. Erinner dich an das, was Jesus schon getan hat in deinem Leben. Er wird dich ans andere Ufer bringen. Du lernst dadurch Glauben. Also viele tolle Dinge eigentlich. Und meine Frage an dich ist, brauchst du zur Zeit, bist du in einem Sturm, dann ruf seinen Namen an und vertrau ihm, er bringt dich ans andere Ufer. Mach es gerade heute. Und dazu möchten wir dir jetzt auch Gelegenheit geben, das Lobpreisteam darf, also die anderen beiden dürfen nach vorne. Und wir möchten jetzt einfach Gott ein Lied singen, was man auch inhaltlich so ein bisschen auf die Situation münzen kann. Und ich lade dich ein, bring Gott deinen Sturm oder leg dich fest und sage Gott, ich will dir vertrauen, falls mal wieder ein Sturm kommt. Ihr dürft dazu schon mal aufstehen. Ja, Vater, wir danken dir für diese Geschichte, die du die Jünger hast erleben lassen, wo Jesus seine Macht zeigen durfte, zum wiederholten Male. Und ich danke dir, Herr, dass du auch heute hier Menschen siehst, die in einem Sturm sich fühlen. Und jeder nimmt das unterschiedlich wahr. Aber da sind Sorgen, da sind Ängste, da sind Zweifel. Ich danke dir, Gott, dass du heute den Glauben stärken willst und schon getan hast. Und ich bete, dass du kommst mit deiner Ermutigung. Während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich einfach mal fragen, wer ist heute hier, der sagt, ja, ich fühle mich in so einem Sturm oder da sind Sorgen und Ängste in meinem Leben. Dann hilf einfach mal kurz deine Hand, weil ich speziell für dich beten möchte. Gerade auch, wenn du sagst, ich brauche dein Eingreifen Gottes und ich bekenne, ich glaube an Jesus, dass er eingreifen wird. Danke. Herr, und du hast die ganzen Hände gesehen und ich bete jetzt, dass du kommst mit einem tiefen Frieden, dass so wie wir gesungen haben, du bist ein Gott, der mich sieht. Du siehst das Problem, dir ist nichts entgangen. Und ich komme jetzt hier an von vorne in dem Namen von Jesus gegen diese Angstgedanken, Sorgengedanken, Panikgedanken, Traurigkeit. Ich komme dagegen an in dem Namen Jesus und ich spreche dir zu, ich bin dein Gott, der dich sieht und ich komme rechtzeitig. Ich komme rechtzeitig, um dir zu helfen. Und ich danke dir, Gott, dass du in dieser Phase, wo wir noch nichts sehen, uns den Glauben mehrst und es uns in dein Wort hineinzieht. Und ich spreche dir es zu, nimm das Wort Gottes, was deine Situation betrifft, ob es Finanzen, ob es Krankheit ist, ob es die Ehe, die Familie, die Kinder ist, dein Job, was immer. Gottes Wort ist so reich an Zusagen und ich lade dich ein, nimm das Wort Gottes. Denke darüber nach, sprich es aus und proklamiere es. So wie Jesus gesagt hat, lass uns darüber fahren, dass du proklamierst und Gott, du wirst mich versorgen und du wirst mich heilen, beziehungsweise du hast mich schon geheilt und die Versorgung ist schon da. Ich werde das sehen. Ich werde das sehen. Ich vertraue dir, Gott. Und ich bete, dass du das in diesen Geschwistern jetzt einfach innerlich aufrichtest. So sagst ich, Gott sagt dir, ich habe das gesehen. Ich bin nicht untätig. Fang an, mir zu danken dafür, dass ich wirke. Ich danke dir, Gott, dass du das tust, Herr. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte auch wie jeden Sonntag fragen, wenn du heute hier bist und du kennst Jesus, diesen Retter, noch gar nicht. Hier hat er aus Seenot gerettet. Aber die größte Not, die ein Mensch hat, ist, dass er noch nicht Vergebung seiner Schuld hat und noch kein Kind Gottes geworden ist. Das ist das Wichtigste, was ein Mensch im Leben tun muss, diese Entscheidung zu treffen. Jesus hat alles für dich getan. Er ist der Retter für dich. Das Einzige, worauf er wartet, ist, dass du die Hand einschlägst, in die ausgestreckte Hand, die er dir hinhält. Und ich möchte dich einfach fragen, vielleicht hast du dich schon länger mit dem Glauben beschäftigt oder du bist sogar heute das erste Mal hier, aber du hast gespürt, Gott ist hier. Und wenn du sagst, ich kann glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und der auch für meine Sünden gestorben ist und am dritten Tage auferstanden ist. Wenn du das glauben kannst und dich entscheidest und ich will mit ihm gehen, ich will ihm mein altes Leben hingeben und ein neues Leben mit ihm beginnen. Ich will Vergebung meiner Schuld haben. Wenn du diese Entscheidung treffen willst heute Morgen, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam mit dir ein Gebet sprechen, dass du Jesus in dein Leben aufnimmst. Und das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Und ich lade dich ein, diese Entscheidung zu treffen, dass auch während wieder die Augen geschlossen sind, du einfach deine Hand hebst und sagst, ich bin das, ich möchte, dass Jesus in mein Leben hineinkommt. Wer ist heute Morgen hier, der Jesus in sein Leben aufnehmen möchte als Retter seines Lebens? Dann heb einfach kurz deine Hand und Gott und ich sehen das. Danke, ist noch jemand da, der diese Entscheidung treffen möchte? Dann heb deine Hand und dann wollen wir einfach gemeinsam jetzt beten. Ich bete das Satz für Satz vor, wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann kannst du es einfach mit uns allen laut mitbeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich will dir nachfolgen, dem auferstandenen Herrn. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet das erste Mal gebetet hast, auch leise vielleicht innerlich, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst einfach noch zu mir zu kommen, damit ich dir erklären kann, welche Schritte du einfach jetzt gehen kannst als neues Kind Gottes, sage ich mal. Und wenn du jetzt heute hier bist und du möchtest noch konkreter Gebet haben, für die Not vielleicht, in der du bist, dann haben wir jetzt hier mindestens zwei Beter, die stellen sich ja jetzt schon mal auf und dann kannst du zu denen hingehen und die werden dir im Gebet dienen. Alle anderen möchte ich einladen, jetzt noch nach unten zu kommen, im Gemeinschaftsraum. Wenn du was zu essen mit hast, ist gut. Wenn du neu bist und uns einfach ein bisschen kennenlernen möchtest, bist du eingeladen, wurde ja schon gesagt, zu Welcome to Church. Da wartet mindestens Jutta schon mal auf dich. Ich komme dann dazu. Und dann kannst du Fragen stellen oder auch einfach nur stumm dein Essen essen. Nein, genau. Ansonsten lade ich euch ein, nächste Woche zu kommen. Da wird Jutta nämlich das Wort austeilen kräftig, während Suko und ich das eben in der Türkei machen werden. Wir werden dort auch Heilungsgottesdienste machen und so weiter. Und ich hatte noch eine Frage vergessen. Hätte jemand von euch Zeit, Suko und mich am Freitagmorgen um 7:30 zum Flughafen zu fahren? Also mindestens hinfahren, das wäre schon eine riesengroße Hilfe. Wenn das bei dir möglich wäre, könntest du ja auf Suko oder mich zukommen. Wenn du uns sogar abholen kannst, wäre nicht schlecht, aber sonst kommen wir da auch mit Öffentlichen irgendwie wieder zurück. Ist ein bisschen anstrengend, aber wenn uns jemand hinfahren könnte, Freitagmorgen 7:30, das wäre super. Okay, dann schließe ich jetzt den Gottesdienst mit einem Gebet und dann sehen wir uns hoffentlich unten noch. Vater, ich danke dir jetzt für diesen Gottesdienst, den du uns geschenkt hast, für die Begegnung mit deinem Geist und deinem Wort. Und ich bete, dass wir dieses Wort behalten, dass wir uns nicht uns rauben lassen, sondern dass es uns durchträgt, auch durch alles, durch das wir durchgehen dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag euch.